Das ist jetzt ein bisschen eine krasse Überleitung zu meiner Predigt. Behaltet die Osterfreude im Herzen und im Hinterkopf. Gestern wurde Papst Franziskus beerdigt. Der Papst, Oberhaupt der katholischen Kirche, wurde unter Anwesenheit vieler Staatsoberhäupter, Präsidenten und Könige zu Grabe getragen. Und bald steht die Wahl eines neuen Papstes an, des Nachfolgers auf dem Stuhl des Petrus. Der Papst, Nachfolger des Petrus als Haupt der katholischen Kirche, sein Amt leitet sich von Petrus ab, dem Jünger, dem Jesus zugesagt hat, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Über den Papst, seine Rolle, das Amtsverständnis wird seit 2000 Jahren gestritten. Aber auf jeden Fall sagt dieses Amt etwas aus über Petrus selber, über seine Bedeutung, seinen Auftrag, seine Person, seine Nachfolge Jesu. Petrus ist eine Schlüsselfigur. Heute schauen wir uns abschließend zur Reihe noch einmal seinen Weg der Nachfolge an. Nachfolge ist total in. Bist du Follower? Wem folgst du auf Social Media? We follow Jesus, so hieß der Titel unserer Ostertagung. Ja? Wir folgen Jesus, wir lernen von ihm lebenslang. Petrus hat 3 Jahre mit Jesus verbracht, wahrscheinlich ziemlich ununterbrochen, immer unterwegs, hat viel erlebt, manches verstanden, Jesus kennengelernt, gelernt, ihm zu vertrauen. Und trotzdem, das Geschehen um Karfreitag, das Leiden und Sterben Jesu, das hat er nicht verstanden. Es ist für ihn zunächst die absolute Katastrophe. Alles hat er aufgegeben für diesen Mann. Und dann das. Auch die persönliche Beziehung zu Jesus, seinem Freund und Lehrer, endete in einer Katastrophe. In der Verleugnung Jesu. Nachdem Petrus 3-mal behauptet hatte, Jesus nicht zu kennen, krähte der Hahn und er weinte bitterlich. Das haben wir neulich vom Ludger gehört. Er hat es nicht geschafft, in einer brenzligen Situation zu Jesus zu stehen, in einer Situation, die ihn möglicherweise auch selber das Leben hätte kosten können. Er wollte doch so gerne. Und es hat nicht gereicht. Er hat sich selber überschätzt. Der eigene Pelz war ihm näher und wichtiger und lieber. Und vielleicht hat er auch geweint, weil er alle Hoffnung auf diesen Jesus gesetzt hatte, alles für ihn investiert hatte. Und die Geschichte endet wirklich zunächst mal in einer absoluten Katastrophe. Jesus wird gekreuzigt, er stirbt, er wird begraben. Alle Hoffnung dahin, Enttäuschung, Scham, Versagen, Ernüchterung, das sind Schlagworte, die die Lage des Petrus. Stellt euch vor, es hätte damals schon so eine scharfe und sensationshungrige Presse gegeben wie heute. Der Vorsitzende der Jesusgesellschaft macht eine Falschaussage in der Öffentlichkeit und die Bild-Zeitung titelt »Ich kenne Jesus nicht«. Die Karriere, die wäre sofort beendet. Wie gut, dass es diese Petrus-Geschichten gibt, die uns einen Spiegel vorhalten und wie gut, dass wir wissen, die Geschichte endet nicht an dieser Stelle. Diese Geschichten halten uns einen Spiegel vor, ja, so sind wir. Wir wollen viel auch aus tiefster Überzeugung und manchmal schaffen wir es dann doch nicht. Manchmal scheitern wir auf den letzten Metern. Unser menschliches Wollen und Können ist begrenzt und wir werden schuldig an anderen, an uns selbst und vor Gott. Zu Recht bewundern wir Menschen, die standhaft bleiben. Zu Recht gibt es so viele Erinnerungsstätten, Gedenkstätten, Bücher über Menschen, die standhaft bleiben, wie zum Beispiel ein Dietrich Bonhoeffer. Wir sind es manchmal nicht. Und wie gut, dass diese Geschichte von Petrus weitergeht und nicht endet mit dieser Katastrophe. In den Evangelien wird uns berichtet von der Verleugnung des Petrus und dann kommt erstmal nichts mehr. Wie Petrus die Zeit um den Tod Jesu herum verbracht hat, das wissen wir nicht. Vielleicht musste er sich erstmal zurückziehen, seine Wunden lecken, versuchen zu verarbeiten, was geschehen ist, was Jesus geschah und auch ihm persönlich. Seine Zukunftsperspektive, seine Hoffnung, sein Glaube, sein Bild von sich selbst, das ist alles zerbrochen. Der treue Jesus-Nachfolger. Und wer ist er jetzt? Und dann kommt der Ostermorgen. Ich habe euch einige Ostertexte mitgebracht und ich lese sie uns und ich glaube, dass diese Texte schon für sich sprechen. Also wundert euch nicht, wenn einige Bibeltexte, Ostertexte jetzt kommen. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die beiden miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam als erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. In allen vier Evangelien wird von der Auferstehung Jesu berichtet. Es wird berichtet, wie Jesus lebendig, leibhaftig Menschen begegnet ist. Aber jedes Evangelium berichtet ein bisschen anders. Über die Reihenfolge dieser Jesus-Begegnungen haben sich Theologen über Jahrhunderte gezankt. Und wir wissen nicht genau, wie es wirklich chronologisch war. Die Frauen am Grab, Johannes oder Petrus, wer war jetzt der Erste am Grab? Darüber wurde im Lauf der Kirchengeschichte ernsthaft gestritten. Ist der Wettlauf zum Grab vielleicht sogar frei erfunden? Geht Johannes zunächst nicht in das Grab hinein, damit die Vorrangstellung des Petrus für die Gemeinde untermauert wird? Petrus als Erster? Oder spiegeln sich darin einfach die Charakterzüge der Jünger? Zwei Stellen sind mir besonders aufgefallen im Blick auf Petrus. Er ist derjenige, dessen Beziehung zu Jesus sehr detailliert erzählt wird. Und von ihm dürfen wir lernen. Am Ostermorgen kommen Frauen zum Grab und sie begegnen einem Engel. Der Engel aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Manche Übersetzungen betonen sogar: Sagt besonders Petrus von meiner Auferstehung. Es ist Jesus also ein besonderes Anliegen, dass Petrus davon erfährt. Derjenige, der ihn verleugnet hat, der ist Jesus nicht egal. Jesus lässt ihn nicht fallen, er gibt ihn nicht auf, sondern er bekommt sogar besondere Aufmerksamkeit. Ihm gilt die frohe Botschaft der Auferstehung. Das ist doch tröstlich. Jesus selber geht diesem Petrus nach. Er sucht ihn. Die zweite Stelle, die mir aufgefallen ist, steht im 1. Korintherbrief. Da schreibt der Paulus: Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen. Demnach ist Jesus dem Petrus zuerst erschienen. Wenn das so war, dann wissen wir von dieser ersten Begegnung gar nichts. Davon wird in den Evangelien nirgends berichtet. Vielleicht hat Petrus das ja gebraucht, eine ganz persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen. Wir wissen nichts davon, keinen Inhalt, aber Jesus war es ein Anliegen, diesem seinem Freund zu begegnen, wie auch immer es war. Das unterstreicht diese Stelle. In unserer Reihe geht es um Nachfolge. Nachfolge als lebenslanger Prozess, so geht es uns im besten Falle doch auch. Wir lernen Jesus kennen, wachsen hinein in eine Beziehung zu ihm, erleben Höhen und Tiefen, scheitern manchmal, erkennen, wie wir sind, verstehen bruchstückhaft und manchmal gar nicht. Wachsen hinein in eine Herzensbeziehung zu Jesus. Und oft braucht es Runde um Runde, Glauben und Ringen um Glauben. Petrus brauchte jedenfalls mehrere Runden, auch nach der Auferstehung, mehrere Begegnungen mit Jesus, bis er wirklich begreift. Eines fällt auf in allen Geschichten: Petrus bleibt in der Gemeinschaft der Jünger. Oder ist wieder bei ihnen, als Jesus am Abend des ersten Tages zu ihnen kommt. Der Auferstandene kommt zu seinen Jüngern. Petrus ist dabei. Gut gemacht, Petrus. Nicht sitzen geblieben im Scheitern, sondern die Nähe der anderen gesucht. Und das gilt bis heute. Gemeinde ist Gemeinschaft derjenigen, die Jesus nachfolgen, die ihn lieben, die aber immer wieder auch scheitern und Fehler machen. Gemeinschaft begnadigter Sünder. Da geht es nicht um, wer ist der Beste, wer ist der Tollste, wer ist der Frömmste, wer ist der Begabteste. Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die ihn brauchen. Gerade weil sie um ihre Grenzen und Fehler wissen. Im CVJM haben sich manche kleinen Gruppen auf den Weg gemacht, genau das zu leben. Leben teilen, ehrlich einander zu erzählen, wie es jedem Einzelnen im Alltag mit dem Glauben an Jesus geht, mit allen Fehlern und Unzulänglichkeiten, das ehrlich voreinander werden, das ist so wichtig, so ein Schatz. Petrus begegnet also Jesus mindestens dreimal nach der Auferstehung und schließlich kommt es zu der entscheidenden Begegnung von Jesus und Petrus. Ich fasse euch die Geschichte kurz zusammen. Petrus ist mit einigen der Jünger zusammen unterwegs. Sie sind wieder in Galiläa und sie gehen fischen. Petrus beschließt, ich gehe fischen, die anderen gehen mit. Und wieder einmal fangen sie nichts. Als es Morgen wird, steht Jesus am Ufer. Und Johannes erkennt ihn. Er sagt, es ist der Herr. Simon hält nichts mehr, er springt ins Wasser und sieht, dass er so schnell wie möglich zu Jesus ans Ufer kommt. Die Jünger folgen und sie kommen in ein Gespräch. Jesus spricht zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus sagt, ich gehe fischen. Ich habe lange Zeit gedacht, das sagt er aus purer Resignation, weil seine Hoffnung dahin ist, weil er sonst nichts mehr hat, was sein Leben ausmacht. Das Fischen, das ist vertraut, das kennt er. Aber ist das wirklich so? Wenn es stimmt, dass Jesus Petrus mehrfach nach der Auferstehung begegnet ist, hatte dann Petrus nicht doch schon ein Fünkchen Hoffnung, wenigstens ein Fünkchen? Hat er sich vielleicht doch an manches erinnert, was Jesus gesagt hat über sein Leiden, seinen Tod und auch über seine Auferstehung? Und Jesus hatte den Jüngern in einer dieser Begegnungen ja gesagt, sie sollen nach Galiläa gehen, dort würden sie ihn treffen. Klingt da nicht doch ein bisschen Hoffnung durch? Klar, ich gehe fischen, das ist alte, bekannte Arbeit, das Alltagsleben. Aber so ein bisschen was ist da in der Luft, ein Prickeln, eine erwartungsvolle Spannung. Was wird geschehen? Und dann ist es vielleicht doch gar nicht mehr so ganz überraschend, dass einer von ihnen, der Johannes, Jesus am Ufer erkennt. Er kann es aussprechen: Es ist der Herr. Manche von euch haben das Immanuel-Gebet kennengelernt in den letzten Wochen. Wir stellen uns vor, eine bestimmte Situation und fragen uns, wo ist Jesus in dieser Situation, in diesem Erleben, in diesem Ort? Und manche haben ganz neu erkannt, Jesus ist da, er ist lebendig, er ist da, er ist bei mir, ganz in meiner Nähe. Und so ist es vielleicht auch dem Johannes gegangen. Er konnte Jesus sehen und sagen, es ist der Herr. Jesus ist da, genau in dieser Situation. Petrus springt sofort ins Wasser, hin zu Jesus, so schnell es geht. Die Fische und alles andere ist unwichtig. Hin zu Jesus, das ist jetzt dran. Und ich finde das ganz schön mutig. Jesus gibt sich zu erkennen in dem, was geschieht, in dem wunderbaren Fischfang, ein dem Feuer, das Brot brechen, und es folgt das entscheidende Gespräch. Hast du mich lieb? Dreimal. Viele von euch haben diese Geschichte bestimmt schon x-mal gehört. Mich berührt sie trotzdem immer wieder. Jesus fragt, Petrus antwortet, und er antwortet wahrscheinlich nicht mehr so ganz überzeugt, so im Brustton der Überzeugung, voller Zuversicht, auch nicht selbst überschätzend, sondern vielleicht fast kleinlaut. Jesus schwächt bei jeder Frage dieses "Liebst du mich?" ein bisschen ab. Beim ersten Mal liebst du mich mit göttlicher, umfassender, tiefgründiger Liebe. Bis hin zum dritten, magst du mich? Und er tut das nicht, um Petrus zu beschämen. Er muss auch gar nicht die Verleugnung explizit benennen. Er weiß und Petrus weiß auch. Jesus begibt sich auf die Ebene, auf der Petrus ihm ehrlich antworten kann. Ja, Jesus, ich hab dich lieb. Und es klingt mit, ja, Jesus, und du weißt genau, wie ich bin, was ich alles nicht schaffe, wo ich Fehler mache, wo ich schuldig werde. Ich muss vor dir nichts verstecken und dennoch, ich hab dich lieb. Nachfolge Jesu, haben wir gesagt, ist ein lebenslanger Prozess. Nachfolgen heißt von Jesus lernen. Ihm ähnlicher werden, wörtlich übersetzt sogar so etwas wie nachzeichnen, nach einer Vorlage. Manche Pädagogen kennen vielleicht das Nachspuren von Buchstaben aus der Montessori-Pädagogik. Mit dem Finger den Buchstaben nachspuren, um wirklich zu begreifen, wie dieses Ding funktioniert. So ähnlich ist Nachfolge ursprünglich gedacht. Der Nachfolge geht aber auch einen Schritt voraus. Und darum geht es in dieser letzten Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Hast du mich lieb? Es geht um die Herzensbeziehung und um das, was Jesus zuerst für dich und mich getan hat durch seinen Tod am Kreuz. Das Hauptstück und der Grund des Evangeliums ist, dass du Christus, ehe du ihn zum Vorbild nimmst, zuvor entgegennimmst und erkennst als eine Gabe und ein Geschenk, das dir von Gott gegeben und dein eigen sei. Sieh, wenn du auf solche Weise Christus annimmst als Gabe, dir zu eigen gegeben und nicht daran zweifelst, so bist du ein Christ. Dieser Glaube erlöst dich von Sünden, Tod und Hölle, macht, dass du alle Dinge überwindest. So sagt's Martin Luther. Erst wenn wir in Jesus Christus Gottes Liebe zu uns erkennen, wenn wir annehmen, was er für uns getan hat. Erst dann können wir auch versuchen, ihm zu folgen, seinem Vorbild zu folgen. Erst kommt das Sein. Ich bin erlöst durch Jesus Christus. Und dann kommt das Tun, die Nachfolge als Antwort auf die Liebe Gottes. Und das Beruhigende und Großartige ist, dass Jesus uns kennt und um unsere Grenzen weiß und dass er diesen Petrus neu beruft und beauftragt, nicht den makellosen, fehlerlosen Leiter, sondern einen Menschen, der begabt ist, keine Frage, der aber auch seine Grenzen erlebt und erkannt hat. Es ist für Jesus kein Problem, diesen Petrus zu berufen. Er nimmt die Schuld nicht auf die leichte Schulter, er sagt nicht Schwamm drüber. Es war heftig, aber er fragt nach der Liebe, nach der Beziehung. Er vergibt und Petrus wird erneut berufen und beauftragt. Ich glaube, Menschen in Leitungsverantwortung, Menschen, die in gewisser Weise Macht haben, werden gute, vielleicht hirtliche Leiter sein, wenn sie auch eigenes Scheitern erlebt haben, wenn sie um ihre Grenzen wissen und ihnen vergeben wurde. Das macht barmherzig, das macht menschlich, das ist reflektiert. Petrus blieb sein Leben lang ein sperriger Mensch. Der war nicht ohne Fehler. Wir wissen von Streit in der ersten Gemeinde, von Auseinandersetzungen mit Paulus, von manchem, was Petrus wirklich erst lernen musste, was er erst nicht verstanden hat, wo er Ansichten und Haltungen auch ändern und korrigieren musste. Aber er liebte Jesus von ganzem Herzen und wurde so zu einer Schlüsselperson in der Gemeinde Jesu. Und er hat ganz neu verstanden nach dieser letzten Begegnung mit Jesus, wer er ist. Begnadeter, Berufener und Beauftragter. Es gibt ein Lied, das wir gerade öfter singen, das das ganz gut zusammenfasst. Dankbarkeit und Lobpreis. Ich komme voll Dankbarkeit und Lobpreis in deine Nähe, Herr. Und dann heißt es, als ein Sieger vor deinen Thron. Das stimmt. Ich singe manchmal lieber als Begnadete vor deinen Thron. Ich singe dir Lieder meines Herzens, weil ich dich so liebe. Dir allein gebührt all mein Lob. Du bist gut, deine Gnade hört niemals auf, denn du bist für immer treu. Jesus ist treu, das gilt heute immer noch. Er geht uns nach, so wie Petrus. Er, der Lebendige, will uns begegnen. Er kennt uns mit allem, was uns ausmacht, und er beruft uns in seine Nachfolge. Er braucht nicht die Perfekten, sondern die Liebenden. Hast du Jesus lieb? Und gibt es Zeiten, Momente, wo du ihm das sagst? Lässt du dich darauf ein? Lässt du dich rufen in eine Liebesbeziehung zu ihm? Und lässt du dich rufen in die Gemeinschaft der Liebenden, in die Gemeinschaft der unvollkommenen, begnadeten Freunde Jesu? Ganz konkret hier in der Gemeinde und oder im CVJM. Das darf unser Miteinander prägen. Darf Jesus dich berufen? Darf er dich beauftragen? Wieder oder ganz neu? Auch wenn es dich vielleicht etwas kosten könnte? Folge mir nach, sagt Jesus. Amen.